Mission Ruhestand, der Podcast für das Leben nach dem letzten Arbeitstag.
Ich freue mich heute auf das Gespräch mit Günther, 67 Jahre alt, hat als letztes bei der Wirtschaftsförderung gearbeitet, ist seit dem 1.12.2020 im Ruhestand und ist ledig, hat keine Kinder und wir unterhalten uns heute über die Zeit, die er bisher verbracht hat und ich bin ganz gespannt. Günther, schön mit Ihnen heute zu sprechen.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich freue mich aus meinem persönlichen Erfahrungshintergrund ein wenig zu diesem Thema beitragen zu können und für den einen oder die andere Zuhörer, Zuhörerin vielleicht ein bisschen informationellen Mehrwert zu stiften, wie das denn so aussieht mit Übergänge, mit Scharnieren zwischen aktivem Berufsleben und Unruhestand, wie ich manchmal so schön sage. In diesem Sinne wird das sicherlich ein spannendes Gespräch.
Glaube ich auch. Zumindest konnten wir ja gerade schon ein wenig plauschen und da liegt für mich total viel Spannendes und das werden wir jetzt gemeinsam heben. Starten wir direkt der Übergang. Sie sagten es gerade schon, Scharnierfunktionen haben sowas angesprochen. Erzählen Sie uns doch mal was über den 1.12.2020 und was dann so danach passiert ist.
Ja, der 1.12. war qua Bescheid der Deutschen Rentenversicherung und einiger anderer Versorgungswerke der offizielle Beginn meines Übergangs in den, wie es immer so schön prosaisch heißt, dritten Lebensabschnitt. Das, was sich da jetzt offiziell qua Bescheid andeutete, sah in der Praxis dann insofern ein bisschen anders aus, als mein Arbeitgeber beschlossen hat, den wollen wir noch nicht ganz von Bord lassen, sondern der soll uns noch einige Monate zur Verfügung stehen. Das hat im Grunde genommen zwei Ursachen. Punkt eins, wenn man ein, wie ich, relativ umfangreiches Aufgabengebiet abgedeckt hat über die Jahre hinweg und man scheidet aus, dann ist es sicherlich sehr sinnvoll, Sorge dafür zu tragen, dass das, was man da geschaffen hat, in gute Hände kommt und gute Hände wollen auch entsprechend qualifiziert werden. Also schlicht und ergreifend, es ging darum, jemanden einzuarbeiten und jemanden zur Seite zu stehen bei der Einarbeitung. Zum anderen, genauso wichtig, es bedarf bei vielen laufenden Projekten Übergangsregelungen, damit Dinge einerseits nicht versanden und andererseits nicht, ich nenne das mal so ein bisschen flapsig, vor die Wand gefahren werden. Also war es auch insofern notwendig, da Übergänge zu organisieren. Und deshalb habe ich vorhin mal von der Scharnierfunktion gesprochen zwischen dem offiziellen Eintritt in den, Klammer auf und Klammer zu, Ruhestand und auf der anderen Seite der Tatsache, dass aus Sicht des bisherigen Arbeitgebers eben Notwendigkeiten bestehen, dort Übergänge zu gestalten. Und dem habe ich mich auch nicht verweigert, ganz im Gegenteil.
Wie lange haben Sie dann noch gearbeitet als Rentner?
Wenn ich da noch ein bisschen differenzieren darf, in der Funktion, also als, wie es so schön heißt, abhängig Beschäftigter, bin ich dann noch bis Ende März 2021 tätig gewesen und hatte danach noch ein Beratungsmandat meines früheren Arbeitgebers im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit. Das konnte ich auch sehr gut mit der Tatsache der Gründung eines kleinen Beratungsunternehmens kombinieren, das ich zum 1.1.2021 ins Leben gerufen habe.
Das heißt, Sie sind wieder berufstätig?
Ja, ich bin insofern wieder berufstätig, als ich gelegentlich Mandate übernehme, wenn es zum Beispiel darum geht, Unternehmen oder auch gemeinnützige Organisationen dabei zu unterstützen, Wege durch den Förderdschungel zu finden, um mal ein kleines Bonmot aus meiner aktiven beruflichen Zeit zu nennen. Man hat dann häufig die Situation gehabt, dass man mit Unternehmensvertretern gesprochen hat und dann kam die Frage, sagen Sie mal, es gibt doch Fördermittel, was wäre denn für mich möglich? Und dann konnte ich immer nur die Gegenfrage stellen, ja, was hätten Sie denn gerne? Es gibt bundesweit ungefähr 1800 Förderprogramme. Die hat zwar keiner gezählt, aber die Zahl ist nicht unrealistisch. Also so kam man nicht weiter, sondern da musste man schon sehr gezielt dann herunterbrechen, in welchen Zusammenhängen dort Finanzierungsbedarfe bestanden, um dann tatsächlich auch das identifizieren zu können, was in Frage kam. So und genauso ist es jetzt. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel eine Anfrage vorliegen eines gemeinnützigen Vereins. Die wollen sich darum kümmern, dass bildungsferne Menschen stärker an kulturelle Events herangeführt werden. Und sowas kann man nicht nur mit Idealismus machen, sondern da braucht es eben auch Aufwand, der getrieben werden muss und der will finanziert werden. So, und ich werde mal schauen, was für die möglich ist.
War das immer schon klar? Also der Rentenbescheid kam, oder das weiß man ja vorher, es gibt ein Datum. Dann sagt irgendwann der Arbeitgeber, du willst du nicht noch ein bisschen bei uns arbeiten, wir bräuchten das. Und wann kam die Idee, ich mache mich mit einer kleinen Beratungsfirma selbstständig?
Die ist gar nicht so jung, sondern Sie haben völlig zu Recht angesprochen, man beginnt ja irgendwann mit der Perspektive, sich aktiv auseinanderzusetzen, dass das, was momentan der Fall ist, nämlich aktives Berufsleben, dass das irgendwann mal zu Ende geht. Jeder, der sich mit dem Thema auch nur ansatzweise beschäftigt hat, kennt ja die Geschichten von Leuten, die erst mal 3 Monate lang wunderbar im Garten rumgelegen haben, Vogelhäuschen gebaut haben und anschließend fiel denen die Decke auf den Kopf. Wissend darum habe ich bereits im Mai 2019 zum einen erste Kontakte mit der Deutschen Rentenversicherung aufgenommen, um notwendige offene Fragen zu klären. Aber, und das war die andere Seite der Medaille, für mich auch zu definieren, wohin soll denn dann anschließend die Reise gehen?
Okay, das heißt, Sie haben sich richtig vorbereitet.
Ja, und ich habe mir zum einen die Frage gestellt, was kann ich? Und zum anderen, was will ich? Und zum Dritten, was will ich nicht? So, und aus diesem Fragedreieck heraus habe ich dann abgeleitet, wenn ich nach Antritt in den berüchtigten Unruhestand aktiv bleibe, dann werde ich das in Zusammenhängen machen, in denen ich Stärken habe. Alles andere macht auch keinen Sinn. So, was sind meine Stärken? Meine Stärken sind organisieren, artikulieren, strukturieren, letztlich also Zusammenhänge, Punkte, Aspekte, bei denen es darum geht, Vorgänge in einer wie auch immer gearteten Art und Weise von einem unfertigen in einen fertigen oder fertigeren Zustand zu überführen. Also, ob das jetzt beispielsweise Hilfestellung für Menschen ist, die Artikulationsprobleme haben, die beispielsweise mit Schriftverkehr, mit Organisation und Behörden überfordert sind. Ob das die Mitarbeit in Gremien ist, die sich mit den Interessen der Zielgruppe, über die wir hier reden, nämlich der Ü-60-Jährigen beschäftigen. Oder ob das Mitwirkung in Organisationen, Vereinen ist, die Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Und insofern habe ich mir einige Betätigungsfelder angeschaut und als ich festgestellt habe, dass was da passiert, das deckt sich oder geht konform mit dem, wovon ich glaube, dass ich es kann, habe ich mit denen Kontakt aufgenommen und mich da eingebracht. Ehrenamtlich.
Ja, also auch schon in der aktiven Phase.
Ja, ab dem Moment, wo ich beschlossen habe, dann und dann gehst du in Rente, in Abstimmung mit meinem Arbeitgeber, wo klar war, es wird auch eine gewisse Übergangszeit dann nach diesem Renteneintritt noch geben und vor allen Dingen mit Blick auf die Vorbereitung dieser Phase, unter dem Gesichtspunkt frühzeitig genug mit irgendwelchen Akteuren Kontakt aufzunehmen, um einerseits auszuloten, wollen die mich überhaupt? Klammer auf, was machen die denn, was ich kann, Klammer zu. Und zum anderen, noch viel wichtiger, da auch hineinzuschnuppern, da auch festzustellen, was gibt es denn dort und wie funktioniert das. Und auf diese Art und Weise habe ich dann eben ja einige Andockpunkte gefunden, in denen ich jetzt eben auch noch ehrenamtlich tätig bin.
Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Wer von Ihnen, ich mag noch einmal auf die Arbeitsbeziehung und zum Arbeitgeber schauen, wer hat den ersten Schritt gemacht? Sind Sie angesprochen worden nach dem Motto, Günther, wir müssen reden, da Ihre Nachfolge ist noch nicht klar? Oder haben Sie den ersten Schritt gemacht zu sagen, wie sieht das denn eigentlich mit der Nachfolge aus? Soll ich noch ein bisschen länger machen?
Ja, die Initiative ist insofern von mir ausgegangen, dass ich, nachdem ich, wie gesagt, im Mai 2019 offene Fragen mit der Deutschen Rentenversicherung geklärt habe und damit auch klar war, dass alles so laufen konnte, wie ich es mir vorstellte, bin ich auf meinen Arbeitgeber zugegangen und habe mit dem Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft das Thema angesprochen, der davon nicht überrascht war einerseits, der es aber auf der anderen Seite bedauert hat, nach dem Motto, ach, du könntest durchaus noch ein bisschen länger machen, was ich dann kommentiert habe mit, dagegen spricht erstmal nichts, aber darüber reden wir bei nächster Gelegenheit. Also die Bereitschaft war von beiden Seiten da. So, und als irgendwann dieser Zeitpunkt näher rückte, der ja im Raum stand, da ist dann natürlich die Frage an mich gestellt worden, bist du bereit, an Bord zu bleiben für eine gewisse Übergangszeit? Und dann habe ich gesagt, selbstredend, das müssen wir jetzt halt nur noch organisatorisch so eintüten, dass es für beide Seiten passend ist.
Also spannend. Haben Sie eine Idee? Also ich meine, das ist ja jetzt, Sie waren sehr proaktiv.
Ja.
Warum ist denn der Arbeitgeber eigentlich nicht so auf die Idee gekommen? War das in dem Unternehmen, wo Sie gearbeitet haben, noch nicht gang und gäbe? Haben Sie so, ja, die Speerspitze gebrochen?
Also das ist genau der entscheidende Punkt. Jedes Unternehmen steht irgendwann zum ersten Mal oder in dem Falle eben diese Wirtschaftsförderungsgesellschaft steht ja irgendwann vor der Situation, dass der Erste das Schiff verlässt. Und das war in dem Falle ich. Das heißt, die hatten in dem Zusammenhang ja auch noch keine Erfahrung, wie man sowas managt, wie man so etwas organisiert. Insofern, irgendjemand muss in der Tat den Anfang machen. Das ist ein Lernprozess für beide Seiten. Und wenn eben der Anfang gemacht ist, denke ich, wird der nächste, der übernächste Kollege oder die nächste Kollegin, die dann aussteigt, das natürlich in einer anderen Art und Weise dann auch mit dem Arbeitgeber verhandeln können. Gleichwohl, und das muss ich ergänzen, es ist ja ein Grundproblem. Es ist ein Grundproblem in ganz vielen Unternehmen, dass auf der einen Seite zwar das große Klagelied des angeblichen oder tatsächlichen Fachkräftemangels gesungen wird. Mir fällt dazu immer eine Untersuchung von Dr. Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung aus Berlin ein. Der hat irgendwann Ende der 10er Jahre einen wunderbaren Artikel publiziert, Fata Morgana Fachkräftemangel. Also so schlimm konnte es damals noch nicht sein und so schlimm kann es eigentlich heute auch noch nicht sein, wenn sehr viele Unternehmen das Thema auf eine doch eher stiefmütterliche Art und Weise behandeln und erst dann anfangen zu reagieren, wenn, ich hätte jetzt fast gesagt, wenn die Hütte anfängt zu brennen. Also mit anderen Worten, wenn die feststellen, dass dadurch, dass Leute ausscheiden, die Jahre, teilweise Jahrzehnte dazu beigetragen haben, einen unglaublichen Schatz an Erfahrungswissen, an Organisationskenntnis aufzubauen, wenn die dann plötzlich nicht mehr da sind und man stellt fest, oh, die Lücken, die da gerissen worden sind, wie sollen wir denen jetzt füllen? Und das ist ja kein Problem, das erst seit gestern oder vorgestern im Raum steht, sondern ich war im Rahmen meiner Berufstätigkeit natürlich auch an Hilfestellung für Unternehmen beteiligt, die beispielsweise an Projekten teilgenommen haben, wo es genau darum ging, nämlich Übergangsmanagement zu organisieren für Beschäftigte, die ausscheiden sollten, wollten und im Grunde genommen jemanden an die Seite gestellt bekommen sollten, der dann irgendwann diese Funktion übernahm. Ich merke einfach immer wieder, auch jetzt in Kontakten zu ehemaligen Kollegen, die dann ganz klar sagen, weil sie eben vielfältige Beziehungen in die Wirtschaft, in Unternehmen hinein haben, die haben es immer noch nicht wirklich auf dem Schirm. Zumindest bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Bei Großunternehmen ist das zumindest in Teilen anders, aber bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, die häufig bis Oberlippe Unterkante im Alltagsgeschäft stecken, ist das wirklich ein Riesenproblem, dass die das nicht proaktiver angehen.
Sprechen Sie, glaube ich, ganz vielen Menschen aus dem Herzen. Und das ist das auch, was wir gerade so wahrnehmen. Und bei Ihnen hat man es einfach umgedreht. Auch eine intelligente Lösung, finde ich. Man arbeitet einfach bis zum letzten Tag und macht dann die Nachfolgeregelung danach. Ja, das ist einfach spannend. Und ich glaube, das bleibt eine Herausforderung, auch zu gucken, wie betrifft es mich auch? Weil was brauche ich als Unternehmen oder an den zentralen Stellen und da als wirklich passgenau auch tätig zu werden?
Das ist absolut richtig, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, es betrifft immer mehr Unternehmen, da ganze Alterskohorten mehr oder weniger von heute auf morgen ausscheiden. Also ich habe das beobachtet beispielsweise hier in der Stadtverwaltung, der Stadt, in der ich lebe. Da sind dann plötzlich ganze Alterskohorten in relativ kurzer Zeit, also sind eben auch in den Ruhestand gegangen. Und dann waren da Riesenlücken. Da kamen dann neue Leute, die aber eben nicht über das Erfahrungswissen und auch nicht über die Fähigkeit verfügten, auch mal Entscheidungen mehr oder weniger aus der Erfahrung von Jahren herauszutreffen, die natürlich in hohem Maße immer wieder sich dann auch versucht haben, abzusichern in dem, was sie tun, was natürlich Prozesse dann auch wiederum erheblich problematischer gestaltete, um nicht zu sagen, in die Länge zog. Und das ist etwas, was in den nächsten Jahren ja weitergehen wird. Und es ist gar nicht so einfach, dann entsprechend diese Lücken auch zu füllen. Und das ist eine Herausforderung, der muss sich jedes Unternehmen, der muss sich im Grunde genommen jede Organisation stellen. Man redet ja nicht umsonst von Employer Branding.
Möchten Sie das noch einmal übersetzen, was da genau hinterhängt?
Ja, das heißt im Grunde genommen, Unternehmen müssen sich hübsch machen für ihre Bewerber bzw. für ihre potenziellen Mitarbeiter.
Und ich finde ja auch hübsch machen für, wenn man es jetzt mal weiter spinnt und denkt, Unruhestand haben Sie es gerade angesprochen. Ich muss mich nicht nur für junge oder neue Mitarbeiter vielleicht hübsch machen, sondern halt auch sich mal die Frage zu stellen, was kann ich denn noch tun? Damit vielleicht Menschen auch bereit sind, entweder zu verlängern, so wie Sie, oder zu sagen, Mensch, ich mache einfach weiter und dann gucken wir mal, wie lange ich weitermache, aber mir muss es noch Spaß machen.
Richtig.
Und da einfach noch weiter zu denken, Und genau da einfach gezielter drauf einzugehen, das ist, glaube ich, ja, elementar wichtig. Okay, kommen wir nochmal von der, Sie haben den ersten Schritt gemacht, ich bleibe. Das heißt aber auch vorher, Sie müssen sich ja auch wohlgefühlt haben in dem Unternehmen, dass Sie einfach so bereit waren, da mache ich weiter.
Ich will das mal an zwei Aspekten festmachen. Das eine ist immer der inhaltliche Aspekt. Das heißt, was tue ich da, beziehungsweise in welchen inhaltlichen Zusammenhängen bewege ich mich, mit welchem Freiheitsgrad? Und das andere ist die Ebene, die ich mal umschreiben möchte mit Führungskultur eines Unternehmens. Und in beiden Fällen, lief es ganz hervorragend.
Ja, und genau das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung, damit man sagen kann, ich mache noch weiter oder ich komme wieder und will mich auch gerne für das Unternehmen einsetzen, weil es einfach so viel Freude macht und dann haben beide Seiten was davon.
Richtig. Also das Thema Anerkennung im weitesten Sinne, sei es Anerkennung in der Organisation, und zwar insbesondere durch die Führungskraft und Anerkennung durch die Menschen, mit denen man zu tun hat. Das ist ganz wichtig.
Ja, und dann ist es auch egal, welches Alter man hat. Man hat einmal einen guten Job gemacht und das würde gewertschätzt als Mensch und auch in der Funktion.
Ja.
Sie haben gesagt, Sie haben sich vorbereitet. Wie haben Sie sich vorbereitet?
Ich habe ganz, 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 ganz viele Bücher im Laufe meines Lebens gelesen, aber genau zu dem Thema habe ich keins gelesen, sondern das war ein, wenn man so will, lebensbegleitender Prozess in den letzten Jahren. Natürlich bekam man sowohl persönlich aus dem Umfeld mit, der eine oder die andere, die halt ein paar Jahre älter waren, und man bekam auch mit, wie es denen dabei ging. Zum anderen habe ich einfach aufgrund, ja, meines gelebten Lebens klargezogen, du wirst nicht auf dem Sofa sitzen und darauf warten, dass es Mittag wird oder Abend wird, sondern du wirst weiter aktiv bleiben, solange du es noch kannst. Und insofern wurde aus dieser latenten Überzeugung sukzessive dann ein konkretes Herangehen, wie ich vorhin bereits angedeutet habe. Es begann damit, erstmal zu identifizieren, in welchen Bereichen will ich mich denn künftig betätigen. Und zum Zweiten, Akteure zu identifizieren, mit denen ich das dann auch umsetzen konnte, also Organisationen, Vereine, Institutionen. Und so haben sich dann verschiedene Aspekte, auf die wir sicherlich gleich noch eingehen werden, ergeben, in denen ich eben jetzt mich aktiv betätige.
Dann. Sie haben es ja eben schon ein Stück weit angedeutet, Ehrenamt. Lassen Sie uns mal daran teilhaben, was ist es alles, was Sie so morgens aus dem Bett treibt mit Freude, also neben Ihrem eigenen Beratungsinstitut?
Ja, das lässt sich relativ schnell zusammenfassen. Das sind im Grunde genommen drei Bereiche. Das ist zum einen eine institutionelle Tätigkeit. Ich bin Mitglied der kommunalen Seniorenvertretung und dort auch gleich mit in den Vorstand gekommen. Zum Zweiten, ich hatte es vorhin ja schon angedeutet, habe ich mich im Zusammenhang mit der Frage, was mache ich denn im Unruhestand, auch ganz schnell mit der Frage beschäftigt, was kann ich denn und was will ich denn von dem, was ich so kann, umsetzen. Da kamen zwei Aspekte besonders zum Tragen. Das eine ist die Tatsache, dass in vielen Fällen Ü60, Ü65-Jährige mit dem Thema Digitalisierung ein bisschen sehr, sehr fremdeln. Das hat dazu geführt, dass ich an verschiedene Organisationen herangetreten bin, nach dem Motto, ihr kümmert euch doch um die Zielgruppe, braucht ihr Unterstützung? Und nachdem ich das bei zwei Organisationen gemacht habe, sowas spricht sich irgendwie scheinbar wie ein Lauffeuer herum, kriegte ich dann gleich vier, fünf Anfragen, könntest du nicht? Und ich gesagt, ja, ich kann, aber ich suche mir aus, für wen und vor allen Dingen in welchem zeitlichen Umfang. Ich bin in einem organisatorischen Zusammenhang jetzt mit aktiv, der nennt sich Digitalpaten. Und die geben die Anfragen dann an die Digitalpaten weiter im Sinne von, könnt ihr euch um Frau X oder Herrn Y kümmern? Die haben nämlich folgendes Problem. Und dann sucht man die Leute zu Hause auf und hilft ihnen bei diesem Problem. Zum Beispiel, ich habe Fotos mit meinem Smartphone gemacht, juhu, aber wie kriege ich die denn jetzt versandt? Und vor allen Dingen, wie mache ich das denn, wenn ich die demjenigen und demjenigen, aber derjenigen nicht schicken will? Oder ich würde gerne nicht nur über meinen Laptop, sondern auch über das Smartphone E-Mails verschicken. Was muss ich denn da tun? Das ist der eine Aspekt. Das mache ich in zwei verschiedenen Organisationen, also einmal bei den Digitalpaten und dann auf Bitten der hiesigen Kirchengemeinde. Da gebe ich einmal pro Woche eine sogenannte Digitalsprechstunde. Ein weiterer und in dem Falle auch sehr wichtiger Ansatzpunkt ist die Mitarbeit in einem Verein, der nennt sich Anti-Rost e.V. Das sind Menschen, die wollen nicht einrosten. Die aus ganz unterschiedlichen beruflichen Zusammenhängen kommen. Die sind entweder handwerklich sehr begabt oder verfügen über andere Fähigkeiten, mit denen man Älteren helfen kann. Da gibt es eine Schublade, die hängt irgendwie und bewegt sich nicht mehr so richtig. Oder jemand ist mit 75 nicht mehr so wirklich mutig, auf die Leiter zu steigen, um die Gardinen abzunehmen, weil die gewaschen werden müssen. Es geht letztendlich immer um Aktivitäten, für die sie letztendlich weder einen Handwerker kriegen und wenn sie ihn kriegen, unverhältnismäßig viel bezahlen müssen. Und ich selbst habe dann im Rahmen der Vorbereitung meines Unruhestandes mich mit dem Verein in Verbindung gesetzt. Im Ergebnis sieht das dann so aus, da arbeite ich einmal pro Woche im Büro. Zum anderen bin ich auch selbst in Anführungszeichen an der Front als Helfer, aber nur, wenn es um digitale Fragen geht. Und zum dritten bin ich seit ungefähr einem halben Jahr im Zusammenhang auch mit meiner Tätigkeit in der kommunalen Seniorenvertretung auch Vorstandsmitglied im Verein Antirost.
Also halte ich mal zusammen, Langeweile haben Sie nicht.
Nein, never ever. Außerdem habe ich ja noch Hobbys.
Ja, dafür bleibt noch Zeit.
Ja, der Tag hat 24 Stunden. 8, 9 Stunden sollte man schon schlafen, wenn man einigermaßen beieinander bleiben will. Aber es gibt dann ja noch so schöne Dinge wie zum Beispiel Fahrradfahren, wie zum Beispiel lange Laufen. Also ich jogge nicht, aber ich bin jemand, der mit Schuhgröße 46 recht kräftig ausschreiten kann. Ja, es gibt eine Partnerin und es gibt eben auch einfach Mußezeiten. Also ich bin zum Beispiel begeisterter Leser von Krimis. Mein E-Book-Reader ist ständig gut gefüllt. Und bei jeder sich bietenden Gelegenheit, ob im Zug, ob im Bus oder wenn man mal 10 Minuten Wartezeit irgendwo hat, den E-Book-Reader habe ich auch immer bei mir.
Ja, sehr schön. Da stelle ich mir gerade vor, zwischen zwei Terminen doch noch schnell den Mörder jagen und dann kann es wieder weitergehen.
Zum Beispiel.
Antirost, da habe ich doch nur noch eine Frage. Um aktiv zu werden, welches Mindestalter brauche ich da? Und um die Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, welches Mindestalter brauche ich da?
Der Verein ist unter dem Label aktiv, Senioren helfen Senioren. So, das heißt im Umkehrschluss, man sollte Ü60 sein. Und wann kann jemand im Rahmen dieses Vereins solche Angebote auch wahrnehmen oder anbieten? Ja klar, er muss Zeit haben. Wenn Sie die Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen, dann müssen Sie auch Ü60 sein.
Spannend. Also für alle diejenigen, die mal kurz Antirost e.V. eingeben wollen, um zu gucken, ob das in der Nähe ist, wo ich wohne, da können wir dann nur Werbung für machen.
Ja, also wer Interesse hat an einer solchen Tätigkeit, sei es aktiv oder eben um entsprechende Leistungen in Anspruch zu nehmen, der sollte einfach in seinem geografischen Umfeld mal ein bisschen recherchieren. Unter dem Begriff Antirost e.V. wird man dann sehr schnell auf das Münsteraner Beispiel stoßen. Dann weiß man, worum es da geht und kann anschließend eben in seinem unmittelbaren Umfeld, sei es Stadt, Gemeinde oder Landkreis, schauen, ob es da vergleichbare Initiativen gibt. Gibt es, wie gesagt, nicht bundesweit flächendeckend, aber hier und da. Und insofern ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz gering, dass man bei einer solchen Suche auch fündig wird.
Es scheint so leicht, der Übergang bei Ihnen, da wo Sie heute stehen. Gab es denn Herausforderungen? Und wenn ja, wo?
Ich lasse mal gedanklich so ein bisschen die letzten 3 Jahre Revue passieren. So, was niemand bedacht hat, was auch keiner absehen konnte, war das Thema Corona. Das hat natürlich an vielen Stellen zu Einschränkungen geführt. Auf der anderen Seite, was ist der Unterschied zu früher? Der ist gar nicht so groß. Der Unterschied zu früher ist zum einen, dass ich Zeitsouveränität habe. Das heißt, ich suche mir aus, was ich mache und ich suche mir aus, wo ich sage, das möchte ich nicht. Viele Termine sind zwar gesetzt, beispielsweise Sitzungstermine der kommunalen Seniorenvertretung, Vorbereitungstermine des Vorstandes, Vorstandssitzungen von Antirost, das weiß man, die sind ja nicht übermorgen, sondern die gibt es im nächsten Monat, im übernächsten Monat, da ist der Kalender dann blockiert. Ansonsten nehme ich mir aber die Freiheit, meinen Kalender eben autonom zu gestalten. Und das ist ein nicht ganz unwichtiger Unterschied zur beruflichen Tätigkeit. Die Gemeinsamkeit mit dem beruflichen Tun, mit der beruflichen Sphäre besteht darin, dass ich mich ja in Bereichen tummle, wie ich schon vorhin gesagt habe, in denen ich mich sicher fühle und wo ich einfach auch aufgrund der Rückmeldungen merke, das ist etwas, was bei den Menschen, um die es da geht, ankommt.
Welche Tipps oder welchen Tipp geben Sie Menschen, die entweder im Ruhestand sind oder das Ereignis auch noch vor sich haben?
Also für denjenigen Menschen, der respektive die vor der Frage steht, wie verbringe ich denn die berühmte dritte Lebensphase, sind ja zwei Aspekte wichtig. Der eine Aspekt, man hat gewisse statistische Komponenten nach dem Motto, mein Leben könnte noch 20 Jahre dauern. Was macht dieser Mensch denn dann in den nächsten, bleiben wir mal bei den 20 Jahren? Das heißt, jeder muss sich frühzeitig genug, und frühzeitig heißt meines Erachtens so anderthalb, ein bis anderthalb, maximal 2 Jahre, bevor der Renteneintritt dann tatsächlich auch passiert, Gedanken machen, was kann ich, was will ich, in welchen Bereichen kann ich mich denn betätigen, was gibt es denn in meiner Stadt, wo sehe ich Möglichkeiten anzudocken. Denn, und das ist dann aus der Perspektive derjenigen, die bereits in Rente sind, leider sehr häufig der Fall. Das wurde nicht systematisch in Angriff genommen und fällt den Leuten häufig jedenfalls Decke auf dem Kopf, weil einfach keine Tagesstrukturen mehr da sind, anhand derer sie ihre Tage auch über einen gewissen Zeitraum hin planen können. Und deshalb, wenn denn vor Eintritt des Rentenfalles diese Überlegungen noch keine oder keine ausreichende Rolle gespielt haben, dann spätestens, wenn man anfängt zu merken, so ganz wohl fühle ich mich hier in meiner Haut nicht, dann nochmal wirklich aktiv zu werden. Man muss nur schauen, was passt zu mir, wo kann ich mich wiederfinden. Und dann sollte man das auch konkret in Angriff nehmen, mit der Perspektive für die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre.
Ja, dann sprechen Sie auch was Wichtiges an, und das auch wirklich so in Etappen immer wieder zu planen, zu gucken, wozu habe ich jetzt Lust? Was taugt noch so lange, wie ich das kann, wie ich das will? Was ist dann danach? Und da eher immer drauf zu gucken, nicht auf die ganze Zeit.
Meilensteine zu setzen, anhand derer ich mich orientiere, die für mich wichtig sind, wenn es darum geht, Tage, Wochen und Monate zu gestalten, mit dem Ziel, zum einen daraus persönliche Zufriedenheit zu generieren, aber auch mit dem Ziel, etwas zu tun. Denn machen wir uns nichts vor, viele von uns sind in einer privilegierten Situation. Uns hat die Gesellschaft etwas gegeben. Mir hat die Gesellschaft, mir hat dieser Staat ermöglicht, ein Studium zu absolvieren, eine Berufstätigkeit zu ergreifen, mit der ich über weite Strecken sehr zufrieden war. Und ich finde, da hat man eine gewisse Bringschuld der Allgemeinheit gegenüber von dem, was man kann, auch ein bisschen wieder was abzugeben.
Das ist schon ein schönes Schlusswort. Da machen wir genau jetzt einen Punkt dran. Und ich sage vielen lieben Dank, Günther. Das war ein ganz spannender Einblick. Und ich fasse die Zeit, die wir gerade miteinander verbracht haben, unter einem Satz für mich zusammen: proaktiv sein, um den eigenen Unruhestand zu gestalten. Subtitel: guck schön auf dich, was du brauchst, was du kannst, was du willst, und gib was zurück. Danke.
Danke für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg. Und in diesem Sinne, alles Gute.
Danke gleichfalls. Das war mein Gespräch mit Günther. Auch wieder sehr spannend. Und auch die Idee, das Ganze ja schon vorher zu planen oder sich bei Institutionen schon umzugucken und Vereinen umzugucken, die sozusagen zu testen, während ich noch im aktiven Dienst bin, und einfach da die beste Passung zu finden. Das war's für heute. Eine gute Zeit Ihnen, und bis wir uns wieder hören. Alles Gute. Tschüss.
Das war eine weitere Folge Mission Ruhestand. Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Zuhören und sind bei einer unserer nächsten Folgen wieder dabei. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie Ihre Tipps und Erfahrungen zum Ruhestand teilen möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@ageforce1.com.